Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Heute spreche ich mit Ozan Türker. Er ist CEO und Gründer von Bird's View in Leipzig. Hallo Ozan.
Hi Thorsten, grüß dich.
Danke, dass du die Zeit nimmst. Beim letzten Mal hatten wir es umgekehrt. Du hast mich interviewt, jetzt ist es andersrum und ich darf dir die dummen Fragen stellen. Das freut mich, denn wir reden natürlich heute über KI, das ist klar. Und mit einem Unternehmen, das da wirklich ziemlich weit vorne ist. Erste Frage, und das hat mit KI gar nichts zu tun, wie seid ihr in Leipzig gekommen? Du bist in Leipzig, oder?
Genau, also meine Frau damals hat dort gelebt. Ich komme ja eigentlich aus Westdeutschland und dann war mein Co-Founder damals so flexibel, dass wir rübergehen. Mhm. Und so hat sich das dann ergeben, genau. Und
Leipzig ist ja nett.
Ist also Leipzig geworden.
Ja, kann man ja aushalten. Gut, wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich im Auerbach-Keller war, als man noch mit Ostmark bezahlt hat, dann denkt sich wahrscheinlich, Gott, was ist das für ein Typ? Also folgendes. Ich würde ganz gerne von dir wissen, ihr seid sehr, sehr stark auf E-Commerce fokussiert. Und was sind da wiederum die wichtigsten Punkte, wo ihr durch KI-Einsatz irgendwas verbessert? War mal ganz offen gefragt.
Ja. Also ich glaube, dass wir uns sehr auf E-Commerce konzentrieren, weil wir diese Philosophie haben, dass KI idealerweise sehr vertikalisiert ist. Also klar, wir kennen mit ChatGPT ist so ein Alleskönner, aber ich glaube, es gibt ja sehr viel Potenzial für KI, die halt wirklich sehr nischig und zielgerichtet eingesetzt wird. Und E-Commerce ist ein Feld, wo du halt sehr, sehr spezielle Use Cases hast, wo dann halt die meisten generellen KIs halt so ein bisschen an die Grenzen stoßen. Und wir haben uns für E-Commerce entschieden, weil wir da halt aus dieser Ecke kommen, ne, haben dort jahrelang gearbeitet und diese Erfahrung wollten wir da halt kombinieren mit künstlicher Intelligenz, weil halt auch unser akademischer Hintergrund natürlich in den Datenwissenschaften ist. Und es ist auch so ein bisschen die natürliche Entwicklung unserer Vita, würde ich sagen.
Okay. Normalerweise würde mich das sehr wundern, wenn ihr jetzt da irgendwie erfolgreich sein solltet, weil es gibt ja Recom-Anbieter, also Recommendation Engines, schon seit Ewigkeiten und an denen ist ja KI auch nicht spurlos vorbeigegangen und die haben auch schon auf Machine Learning gesetzt. Warum, was unterscheidet euch von den etablierten Anbietern?
Ja, also zunächst mal, wir machen ja deutlich mehr als nur Recommendations.
Klar, das ist die Frage.
Ja, aber jetzt bezogen auf die Recommendations oder allgemein die Entscheidung, die die KI trifft, ist bei uns anders, weil Large Language Models haben den Zugang zu einer ganz bestimmten Datenquelle ermöglicht, und das sind Produktdaten. Das war vor einigen Jahren recht schwierig. Klar, wir hatten gewisse statistische Modelle, um Text zu analysieren, aber die waren halt sehr primitiv und was LLMs sehr gut können, ist Texte semantisch verstehen. Und Produkte erzählen halt eine sehr tolle Geschichte über den Kunden. Und Machine Learning-Modelle der Vergangenheit waren sehr auf Kundendaten bezogen. Ne? Also meistens so Korrelation, wenn der Kunde das gekauft hat, dann kauft er auch das. Das funktioniert zu einem gewissen Grad, aber wenn du ein gigantisches Produktarsenal hast, dann hast du vor allem im Longtail bei sehr speziellen Produkten immer sozusagen ein Vorurteil oder ein Bias gegenüber deinen Bestsellern oder die Produktempfehlungsqualität ist sehr eingeschränkt. Und was die KI bei uns sehr gut kann, die versteht halt wirklich Produkte wie ein Mensch. Ne? Das ist halt wirklich ein semantisches Verständnis von jedem einzelnen Produkt im Detail. Ja? Welche Marke ist es? Von welcher Zielgruppe wird es genutzt? Wird es vielleicht innerhalb der Zielgruppe eher von Profis genutzt oder von Anfängern? Welche Produkte passen kurzfristig gut zusammen, langfristig kompatibel? Also fast schon wirklich wie ein Mensch, der im Einkaufsladen steht und einen kleinen Shop hat und kennt aber jedes Produkt in- und auswendig. Das ist halt der beste Verkäufer, die beste Verkäuferin. Und das ist jetzt etwas, was man mit KI skalieren kann, was früher nicht möglich war, weil die statistischen Modelle halt nicht sehr gut mit diesen Produktdaten arbeiten konnten. Ja. Ist das
hoch, ganz spannend. Ja, das ist absolut spannend. Das ist ja ein Wahnsinn. Sag mal, auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Kunden und Kundinnen ja durchaus sehr unterschiedlich sind und so alte Säcke wie ich und Gen Z unterscheiden sich ja ein bisschen. Das heißt, wie weit hast du auf der anderen Seite auch noch Daten drin, dass du die mit einspielst über das Nutzer, über die aus dem CRM-System, die du eventuell sogar anreicherst durch weitere Informationen und Verständnis dieser Menschen?
Ja, also diese Daten haben wir natürlich auch mit drinne. Also sowas wie Altersgruppen beispielsweise oder aber auch aus welcher Region man kommt, aus welchem Land. Und das wird natürlich auch genutzt. Alter ist jetzt zum Beispiel etwas, was wir noch nicht anwenden, aber beispielsweise Land. Da ist es halt so, dass halt jede E-Mail, die wir verschicken, automatisch übersetzt wird in basierend auf aus dem Land, wo du herkommst, was auch eine große Schwierigkeit ist bei herkömmlichen Anbietern. Da müssen halt meistens diese Übersetzungen selber manuell ausgeführt werden, selbst wenn die KI das schneller umsetzen kann. Ne? Man kann ja ein KI-Tool zur Übersetzung nutzen, das dann zu skalieren über tausende E-Mails und verschiedene Use Cases ist halt sehr aufwendig. Und das macht zum Beispiel unser AI-Agent halt automatisch. Ne? Versteht jetzt, okay, Thorsten kommt aus Deutschland, da schicke ich jetzt passend für dich einen hyperpersonalisierten Text auf Deutsch und weiß ich nicht, Juan kommt aus Spanien und dem schicke ich eine spanische E-Mail. Ja.
Okay, gut. Der eine Kanal ist E-Mail, aber der Hauptkanal ist ja eigentlich die Website selbst. Das heißt, in dem Moment, wo ich im System, im Shop drin bin. Und wie sieht das da aus? Das heißt also, oder andersrum gefragt, was sind die Kanäle, die ihr überhaupt bedient? Und wie schnell ihr dann auch bedienen, weil gerade wenn ich auf der Website bin, will ich natürlich auch nicht ewig auf die Empfehlung warten.
Genau, also tatsächlich ist es so, dass wir Website gar nicht bedienen. Wir fokussieren uns wirklich auf E-Mail-Kommunikation, das ausschließlich. Das hat halt einen hauptsächlichen Grund. Wir glauben halt, dass sehr viel Website-Anpassungen auch oder Shop-Anpassungen von Shop-Betreibern selber gemacht werden. Allgemein gibt es halt sehr viele Anbieter, auch die nicht Shop-Betreiber sind, die halt in diese Nische reingehen. Wo wir halt sehr großen Bedarf sehen, ist der E-Mail-Kanal selbst. Auch nicht WhatsApp oder SMS. Ne, da gibt es auch viele Anbieter, die machen das super mit Textgenerierung. Wir sehen einen gigantischen Bottleneck in skalierbaren, hyperpersonalisierten E-Mails. Das sehen wir sogar bei großen Anbietern wie bei Mailchimp oder Klaviyo, dass jede E-Mail ein absolutes Unikat ist und gleichzeitig wunderschön designt ist, ist halt etwas, was diese Anbieter nicht hinkriegen. Und da legen wir einen extremen Fokus drauf. Ne? Also, dass wir haben eine eigene AI-E-Mail-Engine, an der wir arbeiten, die wo der User halt hingehen kann und sein Design anpassen kann und dann versteht die KI halt die Designpräferenz und kann dann halt wirklich eine wunderschöne E-Mail gestalten, die halt komplett hyperpersonalisiert ist. Und das ist recht schwierig tatsächlich, weil dieser E-Mail-Kanal auch sehr eingerostet ist, weil jeder, der so ein bisschen mit E-Mail-HTML gearbeitet hat, weiß, wie anders das Ganze ist, wenn du halt auch sehr viele verschiedene E-Mail-Provider hast, wo das die E-Mail gut aussehen soll. Dann musst du halt viel testen und wir haben halt wirklich unsere gesamte Energie erstmal in diesen Kanal gesteckt, weil in Deutschland oder weltweit ist das halt noch der wichtigste Kanal. Klar, es kommen andere Kanäle dazu, wie SMS und WhatsApp, aber die sind deutlich leichter zu erobern von Startups, weil es halt wirklich nur ein Text-Output ist, im Verhältnis zu halt wirklich gut designten E-Mails und das ersuchen wir.
Ja. Du sagst, ich kann mir das Design auswählen, also im Zweifelsfall will ich das ja gar nicht und habe gar nicht den Nerv dazu. Wie bringt ihr Menschen erstmal dazu, in diesen Prozess reinzukommen, dass sie sagen, oh ja, da wähle ich mir mein Design aus?
Wir haben halt ein Onboarding gestaltet tatsächlich. Es gibt halt zwei Gruppen von Unternehmen im E-Commerce. Die einen sind halt extrem brandaffin, wo es halt unglaublich wichtig ist, dann die absolute Mehrheit, würde ich fast schon sagen, denen ist das halt nicht so wichtig. Die wollen dann einfach nur schießen, ne? Das so schnell wie möglich an Schießstand und schießen. Und genau für diese Leute haben wir halt ein sehr intuitives Onboarding. Ne? Also für die KI halt wirklich sehr zügig, basierend auf der Shop-Analyse und den Fachpräferenzen, Kommunikationsstil halt ein Design direkt anreichert für den Kunden, Logos mit einbezieht, alle Bilder sofort sich aus dem Shop zieht und out of the box, wirklich in kürzester Zeit direkt einsatzbereit ist.
Okay, das habe ich jetzt richtig verstanden. Also aufgrund meines Auswahlverhaltens auf der Website schließt ihr darauf, dass der Thorsten an den und den Farben, an dem und dem Design Interesse hat, aber ich muss nicht irgendwas auswählen. Genau. Also auswählen im Sinne von, welche E-Mail gefällt dir am besten? Wir haben 3 Designvorschläge oder so. Ja. Da habe ich dich einfach missverstanden.
Genau, das geht auch. Aber wenn man sagt, ich habe gar keine Lust drauf, dann zieht sich die KI die Farben. Beziehungsweise man muss halt selber ganz kurz Primär- und Sekundärfarbe festlegen und dann ist halt alles abgestimmt. Und was wir jetzt sehen, ist halt natürlich die größeren Brands, denen ist halt Design sehr wichtig und da gehen wir halt sehr, sehr stark in verschiedenste Design-Styles, die man eingehen kann. Also da arbeiten wir jetzt sehr akribisch dran, so eine riesengroße Library zu bauen von KI-nativen E-Mail-Modulen, die verschiedenste Designs annehmen können, Styles von Bauhaus-Stil bis hin zu mega modern oder klassisch und wo du halt wirklich in kürzester Zeit sehr, sehr komplexe E-Mails von der KI kannst generieren lassen, was glaube ich ein enormer Vorsprung ist gegenüber den etablierten Anbietern, die so ein bisschen hinterherhinken mit der ganzen KI-Thematik gerade.
Ich meine, dann freuen wir auf die E-Mail, auf die nächste. Wenn die wirklich so interessant aussieht, dann ist natürlich die Open Rate definitiv ein bisschen höher. Das ist, glaube ich, könnte ich das nachweisen? Also dass
Ja.
die Stellung dann auch wirklich das Interesse daran steigt?
Ja, also hauptsächlich hat das natürlich was mit dem Inhalt selber zu tun. Also wir sehen bei unseren Kunden im Vergleich zu ihrem System, was sie vorher genutzt haben, im Schnitt 30% mehr Umsatz. In manchen Fällen sogar 70% oder über 100%, je nachdem, was für ein Setup die natürlich auch vorher hatten. Das muss man halt ehrlicherweise immer unterscheiden von Kunde zu Kunde. Aber der Grund, weshalb mehr Umsatz generiert ist, sind eigentlich 2 Gründe. A, die KI kann halt viel schneller, viel mehr Use Cases abbilden über den gesamten Produktkatalog hinweg. Ja, das ist halt etwas, wo gerade so mittelgroße Unternehmen mit sehr vielen Produkten sehr viel hadern. Und B, das ist halt wirklich die Hyperpersonalisierung. Ne? Und wenn ich, was heißt Hyperpersonalisierung, ist jede Subject-Line, jede Headline, jeder Bodytext ist für jeden Kunden anders. Ne? Die ist halt komplett angepasst an jeden Kunden. Und das macht halt die E-Mail unglaublich relevant. Genauso auch das Timing. Ne? Das Timing ist halt auch komplett an den Kunden angepasst. Also beispielsweise an, wenn du Hundefutter kaufst und du hast halt ein gewisses Futter gekauft, dann wird halt wirklich basierend auf dem Volumen an Futter, das du gekauft hast, genau das Timing von der KI abgeschätzt. Und das sind halt Sachen, die eine absolute Relevanz reinbringen und halt wirklich diesen Uplift mit sich bringen. Und das konnten wir jetzt mehrfach beweisen. Und das zeigt halt auch, wie schnell wir gewachsen sind jetzt in kürzester Zeit und die wenig Leute aufhören, uns zu nutzen. Also gerade sind es wirklich, kann man es an der Hand abzählen. Genau. Und wir haben wir bewegen uns schon auf die 100 Kunden zu. Das jetzt in weiß ich nicht, 12 Monaten monetierten Monetarisierung, das ist halt unglaublich schnell gewesen.
Das ist verdammt schnell. Also irgendwas muss verdammt gut sein an dem, was ihr macht. Du hast gerade Timing gesagt. Das eine Timing ist, dass ich weiß, wann das Hundefutter zu Ende ist. Das andere Timing ist, wenn ich weiß, wann die E-Mails gelesen werden. Hast du damit Erfahrung? Habt ihr da mal rumgespielt, ob das wirklich einen relevanten Uplift bringt im Vergleich zum Versand irgendwann, wenn das Mailing fertig ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das sind so ein bisschen die low-hanging fruits, würde ich sagen. Da muss man auch keine KI für anwenden. Ne? Da reicht's ja schon. Du hast wahrscheinlich 80% der Miete schon, wenn du halt vielleicht 3 Segmente hast und guckst, ob jemand eher morgens, mittags oder abends öffnet. Da bist du halt schon wahrscheinlich sehr gut dabei. Klar, einige Tools gehen ja noch weiter und wollen so das letzte Quäntchen noch rausholen. Aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das sind so die absoluten Basics, die man berücksichtigen sollte. Man kann natürlich einen Schritt weitergehen. Wir überlegen tatsächlich gerade ein bisschen, die Öffnung oder die den Versand anzupassen, auch an die Semantik des Produktes. Zum Beispiel, wir haben halt einen Kunden, das ist Tauasis. Die sind die größten ätherischen Ölverkäufer Deutschlands, findest du in jedem DM und in Rossmann. Und die haben zum Beispiel manchmal ätherische Öle zum Schlafen, ne, zu die Abendroutine. Und da hatten wir auch schon Gedanken, hey, was ist, wenn wir jetzt komplett unorthodox mal auf den Kunden pfeifen und die E-Mail dann verschicken, wenn der Kunde wirklich in dem Prozess ist, also der abendlichen Routine. Ne? Was was halt perfekt funktioniert in diesem Case. In anderen Cases ist es halt vielleicht ein bisschen ambivalenter, aber wir überlegen halt wirklich gerade mehr in die Richtung zu gehen. Also viel mehr diese Produktintelligenz auch zu nutzen, die Produkte zur richtigen Zeit zu vermarkten. Also wir haben einen anderen Kunden beispielsweise, die verkaufen halt Fleischsteak online, und da sehen wir zum Beispiel, dass die allermeisten Kunden halt zur Mittagszeit bestellen, weil dann der Hunger da ist, und es ist halt so ein bisschen auch produktabhängig, wann die Öffnungszeit sehr gut ist, und das wollten wir jetzt auch in den nächsten Monaten auch ein bisschen mehr Kunden tatsächlich weg von dem User-based hin zu Product-based. Ja.
So, also die Informationsquellen, die ihr habt, sind das CRM-System, also die Produktdatenbank natürlich, also das PIM, das Product Information Management, dann das CRM-System. Welche weiteren Datenquellen lasst ihr in euer System einfließen?
Also es ist tatsächlich so, dass bei den allermeisten Shops, mit denen wir arbeiten, alle Informationen im Shop-System schon drin sind. Also weil das Shop-System ist halt sozusagen so die Source of Truth. Ne? Alle Produkte sind da drin. Das PIM ist sowieso an Shop-System angeschlossen. Die meisten Shops haben gar kein CRM, weil es ist halt, ein CRM ist eher so ein B2B-Ding. Ne? Also wenn du halt wirklich im Sales bist, diese ganzen Informationen in Bezug zu Alter, Demografie ist halt auch im Shop-System drin. Und deshalb haben wir halt auch einen sehr unkomplizierten Ansatz. Ne? Wir verbinden uns direkt mit dem Shop-System und sind dann direkt live. Also das ist halt wirklich die Datenquelle, die bei 99,999% aller Händler halt komplett ausreicht, um Erfolge zu sehen.
Eine weitere Frage, und zwar zu dem Kern des E-Mail-Marketing, nämlich: Kurzfristig bringt eine Frequenzsteigerung mehr Umsatz. Das ist logisch. Je mehr E-Mails kommen, desto mehr Anstöße, desto mehr Umsatz. Langfristig führen zu viele E-Mails auch zu Verärgerungen, zu Wear-out-Rate, zu ich öffne nicht mehr und so weiter. Habt ihr in die Richtung mal irgendwas ausprobiert oder Erfahrungen sammeln können, was die Frequenz, und zwar die kundenindividuelle Frequenz angeht?
Ja. Das ist ein lustiges Thema, weil wir da sehr oft auch mit unseren Neukunden immer eine Diskussion, also keine Diskussion in der Hinsicht, aber halt wirklich in Beratung gehen, weil meistens ist es so, dass selbst wenn auch schon Flows aktiv waren im System davor, schicken diese Unternehmen enorm viele Gießkannen-E-Mails immer noch raus. Ne? Also wirklich zwei-, dreimal die Woche Kampagnen, dann wird dann halt auch zum Teil nicht richtig geguckt, dann wird halt zum Beispiel eine Woche, wo eine Kampagne an alle Kunden verschickt wurde, dann verglichen mit sehr zielgerichteten E-Mails aus den Skills von Avis, wo dann gesagt wird, ja, in Summe habe ich ja jetzt mit den Kampagnen deutlich mehr Umsatz gemacht, und dann schaut man sich mal den Umsatz pro E-Mail an, ne? Und dann sieht man auf einmal, oh, okay, sehr grauselig. Und dann schaut man sich die Unsubscribe Rate an, vergleicht die mal mit den zielgerichteten E-Mails. Und ich glaube, da ist halt wirklich der beste Hebel anzusetzen. Ne? Also diese Gießkannen-E-Mails mehr und mehr runterzufahren und viel mehr in diese relevanten E-Mails reinzugehen. Weil was man da sieht tatsächlich, ist, dass die Leute viel mehr verzeihen bei einem Follow-up zu einer relevanten E-Mail. Also die Unsubscribe-Rate bei einem zweiten Follow-up auf einen Warenkorbabbruch ist auf jeden Fall nicht so hoch wie beispielsweise bei einer Gießkannen-E-Mail. Also die Frequenz bei diesen ganzen CRM-Customer-Journey-bezogenen E-Mails kann deutlich mehr hochgefahren werden als beispielsweise dieses Auskotzen der generischen E-Mail an alle.
Sehr gut.
Genau, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Was wir als Alternative anbieten, vielleicht das noch zu sagen, für die halt trotzdem ihre Kunden halt wöchentlich bespielen wollen, haben wir der KI einen gewissen Skill gegeben, das ist der Inspiration Skill, und der analysiert sozusagen wöchentlich die Kunden, die nicht bespielt wurden, schaut sich an, was sind deren Interessen, und kuratiert dann Produktempfehlungen und schreibt dann nochmal hyperpersonalisierte E-Mails an diese Leute. Und da sind halt auch, weil die Relevanz sehr hoch ist, weil jede E-Mail ist ja anders, ich kotze da nicht irgendwie, man weiß es nicht, mein 0-15 Bestseller-Produkt raus, was ich jetzt irgendwie bewerben möchte. Und dadurch kann man halt auch wieder mehr Leute ansprechen, ohne dass man halt wirklich in diese Unsubscribe-Rate reinfällt. Also mehr Relevanz, mehr Zuspruch der Kunden und mehr Toleranz gegenüber E-Mail-Frequenz. Genau.
Okay, gut, das verstehe ich. Was mit Menschen, die lange nicht mehr reagiert haben, also lange nicht mehr geklickt haben, die öffnen noch, aber sie klicken nicht und irgendwas stimmt nicht. Wie geht er damit vor? Habt ihr damit Erfahrung über die üblichen Reaktivierungskampagnen hinaus?
Die üblichen Reaktivierungskampagnen, so wie ich sie kenne, sind halt meistens immer darauf bezogen, dass du halt einen fixen Zeitpunkt hast. Nach 30 Tagen oder 60 Tagen geht die dann halt raus. Das ist halt ein bisschen irreführend und kann nervig sein, ne? Also nicht jeder Kunde ist gleich. Gerade wenn ich halt sehr heterogene Produkte habe, ne? Vielleicht habe ich einen, also vielleicht, ich habe ja zum Beispiel einen Shop, der verkauft alles an Pet-Bedarf, den es gibt von für Hunde, für Katzen, für Kleintiere, Nager, sonst was. Und die verkaufen noch Futter, aber auch sehr teures Equipment für diese Tiere, ne? Und es kann halt sein, dass ein Kunde halt recht regelmäßig bei dir Futter kauft und das in einem 30-Tages-Duktus. Und dann ist es wirklich so, wenn er seit noch 40 Tagen gekauft hat, uiuiui, also vielleicht hat er jemand Neues gefunden, nach 50 Tagen sollte ich ihn vielleicht wirklich eine E-Mail schicken. Bei jemandem, der aber, weiß ich nicht, für 300 Euro neues Hundekissen gekauft hat oder ein Schlafbett, ja, den will ich nicht nach 50 Tagen wieder auf den Senkel gehen. Und was wir dort halt machen, ist halt wirklich wieder mit KI zu arbeiten. Also wirklich für jeden Kunden individuell zu schauen. Was sind die Produkte, die gekauft wurden? Was ist der Trend? Ja, gibt es einen allgemeinen Trend, den man beobachten kann? Hat der Kunde regelmäßig gekauft und geht der Trend gerade runter, also fällt diese Regelmäßigkeit weg, war es zu einer gewissen Periode, war es zur Weihnachtszeit, ja, das sind halt alles Aspekte, die reinfallen, was wir halt sozusagen dann analysieren. Das ist einer der wichtigsten Skills der KI, ist halt wirklich dieser Winback-Skill, und da sehen wir halt auch mit die meisten Erfolge, weil die, also da kann man halt wirklich mit 5% weniger Abwanderungen kann man halt massiv Umsätze steigern, weil diese Leute halt wirklich davon abgehalten wurden, Neukunden zu werden. Und Neukunden sind halt unglaublich teuer. Und irgendwann ist halt auch ein Bestandskunde wieder ein Neukunde. Und deshalb ist es halt sehr wichtig, diese Brandmauer zu halten.
Nach dem, was du jetzt mir alles beschreibst, das klingt unheimlich toll. Das klingt wahnsinnig toll. Das kann ich als E-Mail-Marketer gar nicht mehr alles wissen. Bisher war es so, dass ich alles gesteuert habe als E-Mail-Marketing-Manager. Und dann versucht er mit der Software das irgendwie abzubilden. Das war ein Problem für mich und es war eher aufwendig und ich kannte mich nicht so gut aus mit der Software. Das war nervig. Jetzt kann es ins Gegenteil gehen. Muss ich eigentlich noch irgendwas kennen? Weil du hast ja all diese Dinge mit eingebaut, auf die ich achten muss. Also eigentlich kann ich ja nur noch irgendwas kaputt machen, wenn ich mal etwas überspitzt das Ganze formuliere.
Ja, also man kann Sachen anpassen. Vielleicht gehe ich da erstmal drauf ein und dann gehe ich auch so ein bisschen auf die Philosophie ein, von der ich überzeugt bin, die Marketer einnehmen sollten.
Ja, gerne.
Das, was in der Plattform anpassbar ist, ist die Persona von der KI. Ne? Die KI heißt bei uns übrigens Avis, damit ich das auf einmal gesagt habe. Sieht auch aus wie eine Frau, wie ein echter Mensch. Allerdings kann ich hier wirklich die Persona anpassen. Ne? Also ich kann sehr klar beschreiben, das ist mein Unternehmen, das sind die Werte, auf die ich, die mir sehr wichtig sind, die ich immer wieder betonen möchte. Das ist die Sprache, die ich nutzen möchte, wenn ich zum Beispiel ein Surfer-Shop bin, dass ich halt immer wieder diesen Surfer-Slang nutze, so wie Dude oder Gnarly, also diese typischen Slang-Words, ja. Und ich kann aber auch in den Skills, ne, also in diesen typischen Use-Cases wie Warenkorbabbruch, jetzt mal das simpel zum Beispiel, hingehen und sehr klar definieren, wie die Sprache sein soll. Das mache ich nicht auf E-Mail-Ebene, also dass ich jetzt irgendwie hingehe und Text anpasse, weil jede E-Mail ist ja anders, sondern ich gebe der KI einen Prompt mit. Ich sage halt sozusagen, ich möchte den Warenkorb bewerben, aber der soll jetzt nicht so salesy sein. Also bitte schau, dass du den Leuten nicht zu sehr auf den Senkel gehst, aber auch anders, du kannst auch ganz anders sagen, ne? Du kannst sagen, bitte sorg dafür, dass die Kunden richtig, richtig schwitzen, sorg für Verknappung in der Argumentation und sag, das Produkt ist bald weg. Ne? Und das sind halt Anpassungen, die du vornehmen kannst. Oder halt auch diese Designanpassung. Bei allen anderen Sachen haben wir die absolute Philosophie, die KI, selbst wenn sie jetzt noch nicht da ist, wird sie irgendwann in den nächsten Jahren da sein, dass sie es deutlich besser kann als ein Mensch. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Das ist industrielle Revolution. Ne? Also wenn du wirklich einen absoluten Leap hast in Produktivität und auf einmal halt einen ganzen Arbeitsbereich von dir komplett outsourced an eine Maschine. Nicht an eine Agentur, sondern eine Maschine, die das für dich übernimmt. Und so war es halt immer in jeder Automatisierungswelle. Ne? Also, dass du halt wirklich auf einmal dann die Dampfmaschine hast und, weiß ich nicht, nicht mehr an der irgendwie ein Pferd füttern musst und auf der Kutsche sitzt und um weiß ich nicht, durch den Wald dann 3 Tonnen Holz zu schleppen, sondern du hast halt einen Zug. Ja, und da überlegst du, klar, musst halt schauen, dass dieser Zug fährt. Du hast auf deine eigenen wichtigen Variablen, auf die du achtest, aber das sind neue, das sind andere Kontrollebenen. Und so ist es halt auch im Marketing oder im E-Mail-Marketing. Ich glaube halt, in der Zukunft, in den nächsten Jahren wird es so sein, du hast einen Marketer oder zwei Marketer und dann hast du ein ganzes Arsenal an AI-Agents, an vertikalisierten AI-Agents. Und die werden kontrolliert von diesem Marketer in Bezug auf Menschlichkeit, auf Brand und Sprache ja, Koordination, dass das auf alles passt und auch alles halt sozusagen zur CI und auch zur Strategie des Unternehmens passt, ja. Aber ich gehe nicht mehr dahin und weiß nicht, überleg mir jetzt, ob ich bei dem Flow noch eine Sonderregel einbaue oder sonst was. Also da glauben wir nicht dran und wir haben wirklich diese Philosophie weg von ich brauche mir meinen Kaffee selber hin zur Kaffeemaschine. Und auf das du achtest, ist halt, ist die Crema gut? Schmeckt der Kaffee? Oder muss ich bessere Bohnen nachkaufen? Aber nicht, ich mache die Kaffeemaschine auf und gucke mir jedes Gewinde an. Ne? Also da würde ich mich von verabschieden, wenn ich jetzt E-Commerce-Shop-Owner bin, weil ich möchte ja die Welle der Automatisierung mitnehmen. Ich will ja diese Produktivität. Ich will ja mehr Return on Invest durch weniger Aufwand, durch weniger Ausgaben. Und das geht nur, wenn ich der KI auch vertraue.
Wow, da kommt einiges auf uns zu, würde ich sagen, denn das ist den wenigsten Menschen bewusst, was da gerade sich bewegt und wie es sich bewegt. Eine Frage noch zu den Details, eine Detailfrage. Am besten geht Hyperpersonalisierung natürlich dann, wenn ich ganz, ganz viele Produkte habe, eine große Produktvielfalt. Und du hast gerade einen Surfershop genannt, der eher weniger hat, oder die ätherischen Öle. Was ist so die Mindestanzahl an Produkten, die ich haben muss, um gut personalisiertes E-Mail-Marketing zu betreiben?
Ja, also ich würde behaupten, dass ein Shop, der jetzt 10 Produkte hat, natürlich auch auf traditionelle E-Mail-Tools setzen kann, weil der Painpoint noch nicht so hoch ist. Auf der anderen Seite glaube ich halt auch selbst, dass diese Shops in der Zukunft natürlich, selbst wenn der Pain nicht so hoch ist, irgendwann auf eine KI setzen werden. Aber du hast recht. Ich glaube, unser Sweet Spot ist halt wirklich bei mittelgroßen Shops bis großen Shops, die halt kleinere Teams haben, aber auf einmal, weiß ich nicht, über 50 Produkte. Ja. Und da wird's halt schon nervig, würde ich sagen. Ja. Also weil selbst bei, wir haben sogar Kunden, die haben 20 Produkte, die haben dann auch schon keinen Bock mehr. Vor allem, wenn da neue ständig dazukommen, aber so ab 50 sehe ich da halt schon so eine harte Grenze. Da würde ich schon sehr hinterfragen, so willst du jetzt für jedes deiner Produkte irgendwie anfangen, irgendwelche E-Mails zu gestalten oder Flow-Abzweigungen zu bauen. Das ist so der Sweet Spot, würde ich sagen, ab da geht's los.
Das heißt im Prinzip, dass ich als Unternehmen mich auf meine Kernkompetenz Auswahl von Produkten und Produktqualität konzentrieren muss.
Genau, das ist auch das, was Händler immer machen wollten und wo halt Technologie so ein bisschen dazwischen gekommen ist. Ne? Also Produkte, Produktqualität und Brand, das sind die Sachen, die relevant sind. Du hast ja früher in deinem Laden auch nicht die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie, wann verschicke ich welche E-Mail und zu welcher Uhrzeit oder weiß ich nicht, welche anderen technologischen Herausforderungen halt einem Händler immer im Weg stehen und wie viel Geld da verprasst wird. Und das ist halt das, was die KI oder KI-Agenten, vertikalisierte KI-Agenten halt lösen werden. Also dass du halt wirklich deutlich, deutlich weniger technologisches Verständnis mitbringen muss, um online zu verkaufen. Ne? Und wo es dann halt wirklich nur noch um die Produkte geht und deine Leidenschaft als Händler. Und das, so sollte es halt erst sein. Ne? Also,
ja.
Du verkaufst ja, weiß ich nicht, Surf-Equipment, weil du surfen magst und nicht Shop-IT. Ja? Also das sind ja zwei verschiedene Sachen.
Genau. So, jetzt noch eine fast schon letzte Frage, nämlich Feedback zu Produkten. Es kann sein, dass ich in der E-Mail Interesse an irgendetwas habe, aber dass es irgendwie auffällig ist, dass da keine Verkäufe stattfinden oder zu wenig. Und irgendwo ist eine Hürde, wo auch immer. Gibt es, hilft uns da die KI in der Analyse, was die Ursachen dafür sind, dass zwar Interesse an einem Produkt besteht, aber dieses Interesse aus welchen Gründen auch immer dann irgendwie erlahmt?
Ja, also das ist sicherlich eine deutlich schwierigere Frage zu beantworten, weil es gibt ja vier Variablen, die ich mir anschauen kann. Einerseits kann ich mir mal anschauen, wo ist der Kunde auf der E-Mail unterwegs? Gibt es vielleicht Sachen, die ich am E-Mail-Design anpassen muss? Vielleicht hat das auch was mit der E-Mail-Frequenz zu tun. Also der Kunde ist interessiert, aber ich drücke ihn nicht oft genug in die Richtung. Also zum Beispiel haben wir das gemerkt bei unserem Fresh Find Skill. Also Avis ist in der Lage, jedes Mal, wenn neue Produkte gelauncht werden im Shop, kuratiert sie die für jeden Kunden, basierend auf dem Interesse. Und wir haben zum Beispiel einen deutlichen Uptick an Sales gesehen, ja, über 50%, nachdem wir halt wirklich den Kunden ein bisschen öfter anstupsen mit der Neuproduktvermarktung. Also vorher war es nur eine E-Mail, jetzt sind wir die Frequenz hoch und da sieht man, ne, dann kann zum Beispiel die E-Mail-Frequenz eine Variable sein, an der man schrauben kann. Woran es liegt, weil es sicherlich viele Analysen, die ich fahren kann, die haben wir jetzt selber noch nicht gemacht. Das ist jetzt nicht etwas, was wir aktiv betrieben haben, aber ich glaube, da müsste man halt wirklich sehr viele Tests fahren. Also für einige Kunden ist es die E-Mail-Frequenz, für andere ist es wahrscheinlich das E-Mail-Design, E-Mail-Inhalt. Da sind sicherlich viele Variablen, die darauf zurückführen. Aber genau, das ist so ein bisschen außerhalb von der Roadmap und von dem, was wir bisher gebaut haben,
würde ich sagen. Okay. Habt ihr irgendwie mit dem Thema Customer Lifetime Value zu tun? Weil das ja auch im Handel eine sehr wichtige Variable.
Ja, tatsächlich, ja. Also ich habe eben über Customer Churn gesprochen und das basiert halt alles auf dem Customer Lifetime Value. Wir arbeiten gerade an etwas Neuem, weil der Customer Lifetime Value ist super für Unternehmen, wo du halt wirklich bei den meisten Kunden halt viele Interaktionen hast. Im E-Commerce hast du halt die Problematik, dass 99% der Kunden nur einen Kauf haben. Und da kommen halt meist die meisten CLV-Modelle so ein bisschen an ihre Grenzen. Ja? Und das merken wir auch. Ich meine, es ist immer noch besser, ein Modell zu nutzen, als da pauschal diese 30 Tage festzulegen oder 60 Tage. Aber wir versuchen gerade so ein bisschen anders über das Thema Customer Lifetime Value nachzudenken und auch über Customer Journey. Unser Gedanke ist beispielsweise gerade, warum nutze ich die Kundendaten, um jetzt irgendwie eine Vorhersage zu treffen? Wieso gehe ich nicht wieder zu den Produkten? Warum lasse ich die KI nicht eine Product Journey zeichnen? Und versuche halt daran zu bemessen, wie viel der Kunde wert sein könnte. Also, dass ich halt, wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel Futter gekauft hat, ne, dann gibt es halt eine gewisse Product Journey, die danach folgen kann. Es kann weiter mehr Futter kaufen, vielleicht innerhalb des Tier-Verticals paar Cross-Sells. Wenn ich jetzt sehr teure Sachen gekauft habe, schon am Anfang, kann diese Product Journey halt auch deutlich weiter nach oben gehen. Und ich habe sicherlich auch Abschätzungen, ob ein Produkt, ein günstigeres Produkt früher gekauft wird oder das nächste teure Produkt später und ob diese Product Journey auch eingehalten wurde, ne? Und dementsprechend abzuschätzen, ob der Kunde abgewandert ist. Das sind halt Ansätze, die wir gerade überlegen, wo du ohne viele Daten über den Kunden zu haben, recht zügig über eine mögliche Customer Journey nachdenken kannst und dein Marketing an diese hypothetische Customer Journey anpasst. Und das ist halt so ein bisschen, als würde man so umgekehrt an die Sache rangehen und diesen Gedanken finden wir sehr interessant gerade.
Jetzt haben wir unheimlich viele Sachen hier angesprochen und ich habe alle Stichworte nochmal angeschaut. Gibt es noch irgendwas dem hinzuzufügen, was ich alles an Fragen gestellt habe und was du alles an wirklich sehr wertvollen und inspirierenden Antworten geliefert hast?
Ich glaube, wir haben fast wirklich jeden Punkt sozusagen besprochen. Ne? Also KPIs besprochen, wie viel mehr Uptake in Sales, wie viel weniger Arbeit da drin steckt. Ne? Bis zu 70% Arbeitserleichterung im E-Mail-Marketing. Mir fällt jetzt gerade auch aus dem Stegreif, glaube ich, nichts anderes.
Dann werfe ich noch ein ganz anderes Thema zum Schluss auf, nämlich Conversational AI. Das heißt also, ich kann als Shop will ich eigentlich den Kunden nur was verkaufen, nach dem Motto, ruf bitte nicht an und nerv mich nicht, das verursacht Kosten, wenn du kaufst, ist alles prima, freue ich mich. Kann es sein, dass das Beantworten von Fragen so einfach und convenient und angenehm wird, dass wir den Dialog mit dem Kunden sogar suchen? Also stell gerne deine Fragen, wir beantworten sie gerne, wir beraten dich zu den Produkten, wir kennen ja die Produkte wahnsinnig gut und können dich da wunderbar beraten. Und das Beste an der Sache, das verraten wir dir natürlich nicht, es kostet uns nicht. Das heißt, du kannst dich beraten lassen nach Strich und Faden.
Ja, also absolut. Wir sehen ja schon Ansätze dafür. Ne? Also es gibt ja schon genug, nicht nur, also klar, ich meine, OpenAI hat ja jetzt eine Kollaboration mit Shopify, wo man halt auch direkt aus ChatGPT aus shoppen kann, aber es gibt ja auch viele Anbieter, die sozusagen im Shop-System selbst halt KI online Clerks oder Verkäufer sozusagen anbieten. Ich bin davon überzeugt, dass Kunden das suchen und wollen und brauchen, und das ist auch die Zukunft des Online-Verkaufs, ne? Also weg von, ich gehe jetzt durch diesen gigantischen Shop und muss mich da durchklicken durch Filter, bis hin eher zu, ich rede mit einer KI und mir wird halt genau das empfohlen, was ich suche. Ne? Also ich kann mir sogar vorstellen, dass Shops anders aussehen werden in der Zukunft, dass du halt vielleicht auf der Landingpage direkt halt sozusagen den Chatbot integriert hast. Klar, auch ein paar Produkte drunter, aber dass du halt wirklich wie bei ChatGPT direkt sozusagen schreiben kannst. Das tangiert uns halt nicht so sehr, weil wir kümmern uns halt viel mehr um die Kommunikation nach dem Kauf. Das ist halt nochmal anders. Wir wollen sozusagen nach dem Kauf die Bindung aufbauen. Das sind die Use Cases, auf die wir uns fokussieren. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass Conversational oder AI Conversational Selling im E-Commerce die absolute Zukunft ist. Ja.
Na, das war ein wunderbares Schlusswort, Ozan. Hervorragend. So, da geht's lang. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, und wirklich für all diese wertvollen Informationen.
Sehr gerne. Spaß gemacht. Super Fragen. Und ich freue mich auf jeden Fall, mir das Ganze nochmal anzuhören.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.